Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Gegenseitiger Respekt, Zugehörigkeit, Teilhabe, das waren Schlagworte beim heutigen Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin. Doch das reiche nicht, sagt Angela Merkel.
Teilhaben ist das eine, aber Teilhaben ist auch schon wieder, irgendjemand bietet was an und dann habe ich daran teil. Sondern ich will mitgestalten, ich will die Vielfalt mit, also die Summe aller Individuen ist unser Land und jeder soll davon sein Potenzial, seine Möglichkeiten auch einbringen können.
Der Integrationsgipfel gleich unser erstes Thema. Einen Tag nach Beginn der neuen Corona-Schnellteststrategie diskutiert das politische Berlin darüber, wie es mit dem Testen und auch mit dem Impfen weitergeht. Im Vogtland, so hat es die sächsische Gesundheitsministerin heute angekündigt, aufgrund der hohen Inzidenz dort sollen einfach alle baldmöglichst eine Impfung erhalten können. Wir berichten in dieser Sendung außerdem über eine Diskussion an einer französischen Universität, über den Umgang mit dem Begriff Islamfeindlichkeit und über den angekündigten Rückzug von Fußballherren-Bundestrainer Joachim Löw. Die Sendung Hintergrund beschäftigt sich ab 18.40 Uhr mit den Landtagswahlen am Sonntag in Rheinland-Pfalz. Zum mittlerweile 13. Integrationsgipfel hatte Bundeskanzlerin Merkel heute eingeladen. Die Kritik schon im Vorfeld dieses Treffen. In diesem Politikfeld, da gehe es meistens nur um Ankündigungen, so hieß es etwa aus der FDP. Vom dieses Mal per Videokonferenz abgehaltenen Integrationsgipfel berichtet Caroline Born.
Was macht gelungene Integration aus? Nach 13 Integrationsgipfeln habe sich der Austausch zwischen Bund, Ländern und den Migrantenorganisationen sehr verändert, so die Bilanz von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie erinnert an die Morde des NSU sowie die Anschläge von Halle und Hanau, was zu mehr Ehrlichkeit im Austausch geführt habe. Und das Wort Integration habe mittlerweile einen anderen Sound. So sieht es auch die Staatsministerin für Integration Annette Wiedmann-Mautz. Denn Integration gehe alle etwas an.
Ob es die eingewanderten Fachkräfte aus der Europäischen Union oder aus Drittstaaten sind, ob es Geflüchtete sind, Kinder und Enkel der sogenannten Gastarbeitergeneration oder alle, die schon immer hier waren.
Wiedmann-Mautz ist federführend beim Nationalen Aktionsplan Integration, den der Gipfel heute abgeschlossen hat. Für die Staatsministerin der strategische Ansatz für die 2020er Jahre. Deutsch lernen, Werte vermitteln oder der Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Integrationsplan enthält rund 100 Maßnahmen rund um Zuwanderung. Die Strategien sollen für mehr Teilhabe im Gesundheitswesen, in Kultur, Medien und im Sport sorgen. Außerdem geht es darum, die Zahl der Einbürgerungen zu erhöhen oder um gleiche Chancen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst. Wenn es nach Daniel Jammerat geht, beispielsweise durch eine Quote von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ein Viertel der Menschen in Deutschland habe einen sogenannten Migrationshintergrund, so Jammerat weiter. Daran müsse sich eine entsprechende Quote orientieren. Jammerat, Vorstandsmitglied des Bildungsprojekts Each One Teach One, setzt sich weniger für Integration als für Empowerment ein.
Für Empowerment braucht es auch Gleichstellungs- und Partizipationsgesetze auf Bundes- und Landesebene mit Quoten und zum Beispiel eine deutlich gestärkte Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und natürlich braucht es weiterhin widerständige Communities, die kollektiv solidarisch arbeiten.
Ähnlich sieht es die integrationspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Phyllis Pollert. Maßstab für eine Erfassung für die Quote könnte eine freiwillige und datenschutzkonforme Selbstauskunft über rassistische Erfahrungen sein, sagt Pollert der Deutschen Presseagentur. Die Linke fordert unter anderem ein neues Staatsangehörigkeitsrecht, mit dem es grundsätzlich möglich ist, mehrere Staatsbürgerschaften zu haben. Die FDP bemängelt, beim Thema Integration gäbe es kein Ankündigungs-, sondern ein Umsetzungsdefizit, meint die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Linda Teuteberg. Sie fordert mehr in Bildung, längere Integrationskurse und differenzierteren Sprachunterricht zu investieren. Familienministerin Franziska Giffey, die wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier ebenfalls am Integrationsgipfel teilnahm, kündigt erneut ein Demokratiefördergesetz an. Es soll Programme und Projekte gegen Rassismus und Rechtsextremismus verstetigen. Zudem soll ein Rassismusmonitor bundesweit Daten zu Übergriffen, Anfeindungen und Diskriminierungen erheben.
Wir wissen alle, wenn wir gerecht sein wollen, dann müssen wir jedem die gleichen Chancen geben. Und die Chancen sind nicht von vornherein immer gleich verteilt.
So die Kanzlerin, die hinzufügt, es sei in den letzten Jahren sehr viel theoretische Arbeit gemacht worden. Nun müsse es an die Umsetzung gehen.
Der Bericht von Caroline Born. Und zum Integrationsgipfel können Sie auch in unserem Programm einen Kommentar hören um 19.05 Uhr. Seit gestern Abend also haben alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest pro Woche nicht nur durchführen zu lassen, sondern ihn auch aus öffentlichen Mitteln bezahlen zu lassen. Das klappt regional unterschiedlich gut, wie zu hören ist. Und nicht nur deshalb gibt es weiter Streit um die aktuelle Anti-Corona-Politik der Bundesregierung. Ann-Kathrin Jeske meldet sich aus Berlin.
Die Kritik an der Impf- und Teststrategie von Bund und Ländern reißt nicht ab. Im Mittelpunkt Gesundheitsminister Jens Spahn, der ab dieser Woche allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zugesichert hatte, sich einmal die Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Die dafür notwendige Rechtsverordnung sei bei den Kassenärztinnen und Ärzten allerdings erst gestern angekommen, kritisierte heute der Vizechef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Stefan Hofmeister gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und sprach von einem Testchaos. CDU-Politikerin Karin Mark widersprach im Deutschlandfunk.
Ich sehe, dass in vielen Bundesländern das Testen sehr anstandslos und ohne jegliche Einschränkung gestartet ist. Ich sehe, dass es in Bayern klappt. Ich sehe, dass es in Berlin klappt.
Auf einer Pressekonferenz der Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach klang das heute allerdings etwas anders. Momentan gibt es in der Hauptstadt nur 21 Teststellen. Man wolle nun schnell nachlegen. Schneller gehen soll es nach dem Willen der Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder auch mit dem Impfen. Sie einigten sich darauf, dass ab Anfang April auch Hausärztinnen und Hausärzte in ihren Praxen gegen das Coronavirus impfen können. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung rechnete vor, schon wenn nur 50.000 der 75.000 Arztpraxen in Deutschland jeden Tag 20 Patienten impften, könnten pro Woche 5 Millionen Patienten geimpft werden. Wichtig sei, dass dabei auch die Impfreihenfolge weiterhin eingehalten werde, so SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
Also wenn es jetzt funktioniert, dass man also quasi, je besser man den Hausarzt kennt, desto schneller den Impftermin bekommt und wir überspringen dann auch viele Menschen, an die man nicht so gut herankommt, Ältere, die nicht also gut am Hausarzt verknüpft sind oder Menschen mit Migrationshintergrund, dann haben wir natürlich viele schwere Fälle und auch Todesfälle zu erwarten.
Befeuert werden Lauterbachs Bedenken auch durch eine Forderung aus Sachsen. Landessozialministerin Petra Köpping will der Nachrichtenagentur AFP zufolge erreichen, dass im besonders betroffenen Vogtland und weiteren bundesweiten Corona-Hotspots die Impfung gleich für alle ab 18 Jahren freigegeben wird. Dafür müsste allerdings die Impfverordnung des Bundes geändert werden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzt hingegen Hoffnung in ein anderes Hilfsmittel, von dem er hofft, dass es nicht nur in Thüringen eingesetzt werden könnte. Er will prüfen, ob die App Luca zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden kann. Dass es, wie auch immer, mit dem Impfen, Testen, Nachverfolgen klappt, ist jedenfalls dringend nötig. Schließlich lockern die Länder schon seit dieser Woche. Sie sollen sich eigentlich an das halten, was Bund und Länder vergangene Woche gemeinsam beschlossen hatten. Doch so manches Bundesland schert aus. Vor allem Brandenburg musste heute Kritik einstecken, weil es die Lockdown-Regeln erst ab einer Inzidenz von 200 wieder verpflichtend macht und somit erstens eine neue Zahl einführt und zweitens vom Bund-Länder-Beschluss abweicht. Außerdem entschied sich Brandenburg dafür, die Lockerungen nicht regional, sondern landesweit einzuführen. Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wir wollen in Brandenburg keinen Regelungsflickenteppich haben. Wir hätten ja jetzt einen Landkreis, in dem die Öffnungsschritte hätten nicht gegangen werden können. Dann, das ist ja die Befürchtung gewesen, hätte es einen Tourismus gegeben und diesen wollten wir vermeiden. So, das war die Bitte von vielen Oberbürgermeistern und Landkreisen.
Mit diesen landesweiten Lockerungen ist Brandenburg allerdings nicht alleine. Auch NRW legt für die Lockerungen nicht die regionale, sondern die landesweite Inzidenz zugrunde.
Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sachsen prüft und fordert, die Impfverordnung ändern zu lassen. Der Bericht von Ann-Kathrin Jeske aus Berlin. Wir bleiben beim Thema Corona, bei Masken, erweitern das Ganze um Korruptionsvorwürfe. Die Staatsanwaltschaft prüft, gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel ein Verfahren einzuleiten. Löbel hatte gestern sein Mandat abgegeben, war aus der CDU ausgetreten. Gegen ihn waren mehrere Strafanzeigen eingegangen. Bei der Vermittlung von Maskenherstellern an öffentliche Abnehmer soll Löbel selbst kassiert haben. Es geht um mehrere hunderttausend Euro. Ähnliches soll der ehemalige Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein getan haben. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits. Nüßlein hat Fraktion und Partei verlassen, sein Mandat aber will er behalten. Und die Union prüft, ob und wenn ja, wie viele ähnlich gelagerte Fälle es möglicherweise in ihrer Fraktion gibt. Katharina Hamberger.
Keine zwei Monate ist Armin Laschet neuer CDU-Chef und muss sich schon als Krisenmanager beweisen.
Und deshalb wird jetzt aufgeräumt,
kündigte Laschet an. Die Fälle Löbel und Nüßlein haben sowohl CDU als auch CSU schwer geschadet und das kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Georg Nüßlein und Nicolas Löbel wird vorgeworfen, hohe Summen mit der Vermittlung von Maskengeschäften verdient zu haben. Beide sind gestern aus ihren jeweiligen Parteien ausgetreten, zuvor bereits aus der Fraktion. Während Löbel mittlerweile auch sein Mandat niedergelegt hat, will Nüßlein entgegen der Aufforderung seiner bisherigen Partei bis Ende der Legislaturperiode Mitglied des Deutschen Bundestages bleiben. Gegen ihn ermittelt außerdem die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern. Im Fall Löbel hat die Staatsanwaltschaft Mannheim mittlerweile ein Prüfverfahren eingeleitet. Außerdem sind laut dpa mehrere Anzeigen gegen ihn eingegangen. Die Union sucht nun nach Maßnahmen, um solche Fälle in Zukunft verhindern zu können.
Wir haben da Fehler gemacht, wir haben nicht genug hingeschaut, das muss besser werden und das ist jetzt unsere Aufgabe.
Sagt der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Zusammen mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat er in einem Schreiben an die Abgeordneten einen Verhaltenskodex angekündigt, der unter anderem regeln soll, welche Nebentätigkeiten mit der Mitgliedschaft in der Fraktion vereinbar sind.
Die Kollegen, die Funktionen in Fraktionen haben, das heißt stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sprecher, Obmann und was es da sonst noch alles gibt, da werden wir die gleichen Standards anlegen, also wie auch bei Mitgliedern der Bundesregierung.
Neben diesen Maßnahmen soll nun auch untersucht werden, ob es weitere Fälle wie die von Löbel und Nüßlein in der Fraktion gibt. Ein erster Schritt der Untersuchung soll eine Selbstauskunft der Abgeordneten sein. Verbunden mit der Frage:
Habt ihr Kontakte aufgenommen für gegebenenfalls Dritte, nämlich Firmen, und habt ihr Kontakt hergestellt zur Bundesregierung oder zu anderen Institutionen, zum Beispiel im Land oder Ähnliches? Und wie ist dieser Kontakt abgelaufen?
Erläutert der Christsoziale Michael Frieser, Justiziar der Unionsfraktion im Deutschlandfunk. FDP und Linke verlangen einen Sonderermittler, der die Vorgänge in der Union mit aufklären soll. Der Fraktionschef der Liberalen, Christian Lindner, fordert außerdem, dass die Listen, die Gesundheitsminister Jens Spahn nun erstellen lassen will, mit allen Abgeordneten, die sich mit Vermittlungsangeboten von Firmen an sein Ministerium gewandt haben, allen Fraktionen zugänglich gemacht wird. Die Union will laut dem Schreiben von Dobrindt und Brinkhaus auch weitere Transparenzregelungen einführen. Unter anderem sollen Unternehmensbeteiligungen und Einkünfte, die damit verbunden sind, öffentlich gemacht werden. Außerdem soll die Schwelle für Parteispenden, die im Rechenschaftsbericht genannt werden müssen, abgesenkt werden. Bislang liegt sie bei 10.000 Euro. Das dürfte der Koalitionspartner und auch Teile der Opposition begrüßen. Die SPD will aber zudem eine Verschärfung des Lobbyregisters, auf das sie sich mit der Union, die sich lange dagegen gesperrt hatte, gerade erst geeinigt hat. Auch die Grünen fordern eine weitergehende Regelung. Unter anderem soll transparent gemacht werden, wer an Gesetzentwürfen von Bundesregierung und Bundestag beteiligt war. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und bezieht sich dabei auf ein Schreiben der parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen Britta Hasselmann und Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Demnach wollen die Grünen auch, dass bei Nebenankünften von Abgeordneten in Zukunft der ganz genaue Betrag, der damit verdient wird, angegeben werden muss.
Die Union und die Maskenaffäre, der Bericht von Katharina Hamberger aus Berlin. Und dorthin blicken wir nochmal. Vor knapp einer Stunde kam die Meldung, dass die Bundesregierung offenbar fast alle Corona-Hilfen gestoppt hat. Das Bundeswirtschaftsminister prüft demnach Verdachtsfälle. Die Rede ist von Millionensummen. Die Frage an Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Was genau ist da geschehen? Was genau ist bekannt?
Noch nicht viel, Herr Brandau, aber derzeit werden keine Abschlagszahlungen bei den Corona-Hilfen mehr ausgezahlt, weil es bei diesen Hilfen zu Betrügereien gekommen ist. Gestoppt wurden die Abschlagszahlungen übrigens schon am Freitag. Das blieb aber praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit. Am Freitagnachmittag platzierte das Wirtschaftsministerium auf seiner Webseite zwei dürre Sätze. Es bestehe der Verdacht in einigen Fällen, dass unregelmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen worden seien und man habe unmittelbar danach die zuständigen Stellen informiert und strafrechtliche Ermittlungsbehörden eingeschaltet. Das hat bloß am Freitag, am späten Nachmittag, keiner mehr so richtig wahrgenommen. Dann kam das Wochenende, gestern noch der Feiertag in Berlin dazu und jetzt nimmt das Ganze seit etwa einer Stunde Fahrt auf, nachdem das Online-Magazin Business Insider als erstes darüber berichtet hat. Und das Wirtschaftsministerium teilte mir gerade mit auf Anfrage, dass es diese Verdachtsfälle gibt. Das wird also bestätigt, und zwar eben bei den Abschlagszahlungen wie auch bei regulären Auszahlungen. Und Letzteres macht die Sache eigentlich bedeutender, denn Abschlagszahlungen werden nur etwas oberflächlicher geprüft, da soll es ja schnell gehen. Und bei den tatsächlichen Zahlungen, also wo dann festgelegt wird, wie viel ein Unternehmen tatsächlich am Ende erhält, das wird dann näher geprüft durch die Länder, dann erst erfolgt die Schlusszahlung. Und es geht, wie man hört, auch um alle Formen von Corona-Hilfen, das vielleicht noch dazu. Also es geht um die November- und Dezemberhilfen, bei denen Umsatzausfälle erstattet werden, als auch um die sogenannten Überbrückungshilfen für Unternehmen, wo es um Fixkostenerstattungen geht.
Von welchen Summen genau ist da die Rede und wie vielleicht auch, wie sollen diese Betrügereien abgelaufen sein?
Ja, zu beidem macht das Wirtschaftsministerium noch keine Angaben. Business Insider spricht von Millionensummen, um die es geht. Wie gesagt, um alle Formen von Corona-Hilfen, November-Dezember-Hilfen, Überbrückungshilfen. Und was die Sache auch ja nicht unbedingt erfreulich macht, Herr Brandau, viele dieser Hilfen können ja nur mit Hilfe von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten beantragt werden. Also wie groß und welche Dimension das Ganze hat, ob da möglicherweise auch solche beratenden Berufe mit involviert sind und bei den Betrügereien mitgemacht haben könnten, das alles wissen wir derzeit noch nicht.
Fast alle Corona-Hilfen also vorerst gestoppt. Die Zahlungen in den vergangenen Wochen haben wir oft gehört, die Beschwerde, dass die Corona-Hilfen spät oder gar nicht geflossen seien. Was bedeutet das jetzt für die Unternehmen, von denen vielen ja rechtlich die Corona-Hilfen zustehen?
Ja, für die ehrlichen Unternehmen ist das natürlich ein Nackenschlag, anders kann man es nicht ausdrücken. Sie, die das Geld dringend benötigen, gucken erstmal in die Röhre, weil, wie gesagt, die Abschlagszahlungen gestoppt sind. Die endgültigen Zahlungen, die ja durch die Länder geprüft werden, die laufen, man kann aus Sicht der Unternehmen sagen, fast Gott sei Dank weiter. Aber wie gesagt, man versucht auch mit Hochdruck von Seiten des Wirtschaftsministeriums die Abschlagszahlungen wieder ans Laufen zu bringen. Nur dafür, das gebietet jetzt wohl die Vorsicht, muss das ganze Antragssystem, was ja nur online läuft, wohl offenkundig nochmal überarbeitet werden.
Dann ging es heute eigentlich, auf der Tagesordnung standen verpflichtende Tests in Unternehmen, aber statt einer Verpflichtung gibt es jetzt eine Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände. Wie genau sieht das aus? Was ist da geplant?
Naja, recht vage, um es mal so auszudrücken. Es gibt eine gemeinsame Erklärung der vier Spitzenverbände der Wirtschaft, BDI, Arbeitgeberverband BDA, Industrie- und Handelskammertag DIHK und für das Handwerk der ZDH. Die wurde heute Mittag vorgelegt. Darin die Zusage, dass die Wirtschaft die Tests in den Betrieben vorübergehend substanziell ausweiten will. Vorübergehend heißt erstmal bis Juni. Und wenn man den Text aber dann genau liest, Herr Brandau, dann appellieren die Verbände nur an die Unternehmen, den Beschäftigten selbst Tests und da womöglich auch Schnelltests anzubieten. Für letztere braucht man ja geschultes Personal. Und auch wenn es kurios klingt für unsere Hörer, wichtig ist bei solchen Erklärungen häufig auch, was nicht in einem Text steht. Und so ist es auch hier. Es findet sich kein Wort zu den Kosten. Und das muss man eigentlich so verstehen, dass die Unternehmen das wohl übernehmen werden.
Und dagegen wehren Sie sich? Oder wie ist da das Einvernehmen? Das soll dann eher der Staat übernehmen?
Sie haben sich dagegen gewehrt in der letzten Woche. Es sollte ursprünglich schon letzte Woche alles sozusagen festgezurrt werden. Das hatte dann nicht geklappt. Ein Spitzentreffen am Freitag wurde abgesagt. Jetzt heute die Einigung, nachdem man das Ganze sozusagen etwas entschärft hat. Die Bundesregierung ist zurückgerudert, hat Abstand genommen von einer Art Verpflichtung für die Unternehmen. Und hat auf Selbstverpflichtung gesetzt und Merkel und Altmaier, also die Bundeskanzlerin und der Wirtschaftsminister, dennoch zufrieden am Nachmittag, obwohl man ja eigentlich mehr wollte.
Einschätzungen und Informationen waren das live von Theo Gers. Vielen Dank dafür. Sie hören den Deutschlandfunk, es ist 18.28 Uhr, die Informationen am Abend. In Brüssel hat die EU heute einen Bericht zu gezielter Desinformation vorgestellt. Deutschland steht demnach im Zentrum russischer Desinformationskampagnen. Aus Brüssel, Michael Schneider.
Deutschland und die deutsche Regierung würden systematisch in russischen Medien zum Feindbild erhoben, so die EU-Taskforce für strategische Kommunikation. Seit dem Beginn der Untersuchung 2015 habe es mehr als 700 Fälle gezielter Desinformation gegeben, die sich gegen die Bundesrepublik richte. Zum Vergleich, gegen Frankreich gab es im gleichen Zeitraum nur 300 Fälle. Dabei gehe es vor allem um Kampagnen, die sich an das russische Publikum wenden. Fälle von Polizeiermittlungen gegen Russen in Deutschland würden etwa zu politischen Schauprozessen erklärt. So etwa in einem Fall, in dem einer Berliner Familie das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Dies werde von nationalistischen Medien als Kindesentführung dargestellt und als direkte Antwort auf den Streit um Kreml-Kritiker Nawalny. Dessen Ehefrau ist ebenfalls Ziel der Kampagnen. Sie sei deutsche Staatsbürgerin, so wird es in russischen Medien verbreitet. Im Staatsradio wird unterstellt, sie sei nach Deutschland gereist, um bei der Bundeskanzlerin Anweisungen zu empfangen. Auffällig sei, so der Bericht, dass sich diese Anschuldigungen auf den deutschsprachigen Seiten russischer Medien kaum finden. Russland sei doppelzüngig, so die Untersuchung. Es wolle seine Medienmacht in Deutschland ausbauen und gleichzeitig Zweifel säen. Das Ziel sei, Verwirrung zu stiften und so die europäischen Länder gegeneinander auszuspielen.
Der Bericht von Michael Schneider aus Brüssel. In der französischen Stadt Grenoble haben zwei Uni-Dozierende in den vergangenen Tagen Polizeischutz erhalten. Hintergrund ist ein Graffito an ihrer Universität, der Sciences Po Grenoble, Hochschule für Politik und Verwaltungswissenschaften. In der Botschaft am Haupteingang wurden die beiden Dozierenden beleidigt und zum Rücktritt aufgefordert. Die Frage an unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Was ist da der Hintergrund? Warum gelten die beiden jetzt als gefährdet?
Ja, das war ein richtig öffentlicher verbaler Angriff auf diese beiden Dozenten. Ihre Namen an den Mauern der Sciences Po und dazu wurde auch in großen Lettern plakativ geschrieben: Faschisten in unseren Hörsälen, Islamophobie tötet. Der Hintergrund war, dass im letzten Herbst schon an dieser Uni eine Diskussion entbrannt ist über den Begriff Islamophobie. Es gab im Rahmen einer Debattenwoche eine Arbeitsgruppe mit dem Titel Rassismus, Islamophobie und Antisemitismus und das hat ein Deutschdozent kritisiert. Über das Wort Islamophobie könne man diskutieren, ob das einen wahren Sinn hätte oder nur eine Propagandawaffe von Extremisten sei, hat er gesagt. Und daran hat sich diese heftige Diskussion entzündet. Erst einmal per Mail. Ein anderer Kollege, der jetzt ebenfalls unter Polizeischutz steht, der ist diesem Deutschdozenten beigesprungen. Eine andere Kollegin dagegen, die hat ihn scharf verurteilt. Sie ist der Meinung, Islamophobie ist ein Konzept, um den Islam zu diskriminieren.
Was weiß man darüber? Wer steckt hinter diesen Anfeindungen gegen diese beiden Dozierenden?
Also wenn es um die konkreten Drohungen geht, dazu sagt der französische Innenminister Gérald Darmanin, der diesen Polizeischutz angeordnet hat, dazu sagt er nichts, aber es ist klar, dass es eine Hetzkampagne in den sozialen Netzwerken gegeben hat. Und da stand am Anfang eine Äußerung auf Facebook von einer Studentengewerkschaft, die hat verlangt, der Kollege dieses Deutschdozenten, der ihn unterstützt hat, der solle sich erstmal aus dem Lehrbetrieb zurückziehen, wenn in seinen Stunden islamophobe Äußerungen gefallen seien. Und es wurde dazu aufgerufen, dass Studenten solche möglichen Äußerungen melden sollten. Dieser Dozent wiederum, der hat damit reagiert, dass er die Studenten dieser Gewerkschaft aufgefordert hat, seinen Kurs zu verlassen. Ein Verantwortlicher dieser Gewerkschaft hat sich in einem Fernsehinterview geweigert, diese Facebook-Aktion zu verurteilen. Die Studentengewerkschaft, die verlangt auch weiter Sanktionen gegen die beiden Dozenten. Andererseits heißt es in einer Pressemitteilung dieser Gewerkschaft, die Aktion mit den Namen an der Mauer, die sei gefährlich gewesen. Man verurteile auch jede Form von Gewalt. Also die Diskussion ist da noch in vollem Gange.
Wie reagiert die Hochschule und wie reagieren auch die Studierenden?
Also neben dieser besagten Studentengewerkschaft haben sich tatsächlich viele solidarisch mit dem Deutschdozenten erklärt. Dessen Name wird übrigens in den meisten Medien zu seinem Schutz nicht genannt. Er selbst äußert sich aber in den Medien und er gibt an, viele Studierenden hätten ihm geschrieben. Auch in den sozialen Netzwerken kommt da Unterstützung für ihn. Da heißt es, der Dozent sei ein Liberaler, er fördere den Meinungsaustausch. Er habe auch gerade zu muslimischen Studierenden einen guten Kontakt. Der Dozent sagt, dass er sich von seinen Kollegen wiederum allein gelassen fühlt. Die Hochschule Sciences Po in Grenoble, die hat allerdings heute in einer Pressemitteilung geschrieben, sie würde diese Aktion gegen die Hochschullehrer, die alle Studenten und das Personal in Gefahr bringe, aufs Schärfste verurteilen. Und mittlerweile haben das auch mehrere Lehrbeauftragte dieses Instituts öffentlich gesagt bzw. auch geschrieben.
Noch kurz am Ende, wie wird das Thema darüber hinaus in Politik und Gesellschaft diskutiert?
Ja, es wird natürlich sofort die Verbindung hergestellt zu dem Attentat auf den Lehrer Samuel Paty. Innenminister Darmanin, der hat gesagt, dass alle Lehrer, egal wo sie unterrichten, geschützt werden müssten. Und Bildungsminister Jean-Michel Blanquer, der hat von einer Fatwa gesprochen. Er hat gesagt, man dürfe nicht in die Logik einer Fatwa versinken. Wenn man sich so verhalte, könne das dazu beitragen, dass Menschen bedroht werden. Und Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National, die hat sich zu Wort gemeldet und bewertet die Affäre als Beweis dafür, dass es eine so wörtlich abstoßende, sektiererische Islamo-Linke gibt, die keine Grenzen kennt. Zitat Ende. Da kommt dieser Begriff Islamo-Gauchisme ins Spiel. Es wird in Frankreich schon lange der politischen Linken vorgeworfen, dass sie den fundamentalistischen Islam verharmlosen würde.
Einschätzung live aus Paris von Christiane Kess. Vielen Dank. Kommen wir nach Berlin. Dort findet die internationale Tourismus Börse in jedem Jahr statt und ist eine beliebte Veranstaltung für das Publikum. Denn an den Ständen oder in den ausgestellten Wohnmobilen, da lässt es sich eigentlich schon jetzt im grauen März in den nächsten Urlaub träumen. Das geht in diesem Jahr natürlich nicht. Alles ist etwas anders, wie Roman Warschauer berichtet.
Was kommt nach Corona? Eine Frage, die am ersten Tag der rein virtuellen ITB in Varianten immer wieder gestellt wurde. Ob Vertreter von Airlines, Reiseveranstaltern oder Reisebüros, viele hoffen, dass es ab dem Sommer, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, wieder deutlich aufwärts geht. Sören Hartmann, Chef von der Touristik, glaubt aber, dass das Reiseverhalten erst einmal anders sein wird als vor Corona. Zunächst einmal werden die Leute sehr viel mehr sozusagen bodenständige Ziele wählen, wo sie mit dem Auto hinkommen, um selbst entscheiden zu können, wann und wie sie nach Hause kommen. Und es werden mehr Reisen innerhalb unserer Heimatmärkte sein. Und das wird sich, glaube ich, auch für die nächsten anderthalb Jahre nicht ändern. Auch die Ferienwohnung, das Ferienhaus wird stärker nachgefragt sein, glaubt der Manager. Und Reisen werden künftig sehr viel kurzfristiger gebucht. Dass Reisen innerhalb Deutschlands weiter populär bleibt, damit rechnet auch die Deutsche Bahn. Etwa mit kombinierten Angeboten aus Fern- und Nahverkehr will das Unternehmen neue Reisetrends aufgreifen, wie die Marketingchefin im Fernverkehr Stefanie Berg an einem Beispiel erklärt.
Stadt und Land zu verbinden. Also von Berlin zum Beispiel, dann mal in die Umgebung zu fahren, zu den Seen oder auch hoch ans Meer für einen Tag und dann aber in Berlin zu wohnen, weil die Hotels sehr günstig sind. Also es gibt da ganz interessante neue Bewegungen.
Doch natürlich wird es auch künftig die Urlauber verstärkt ans Mittelmeer oder noch weiterziehen. Die Lufthansa plant für den Sommer wieder 90% der Ziele von vor der Krise anzubieten. Klar ist wohl aber auch, ohne negativen Corona-Test oder noch besser mit dem Impfzertifikat in der Tasche oder auf dem Smartphone, wird man auf absehbare Zeit nicht so ohne weiteres ins Ausland reisen können. Die Branche fordert hier schnelle Lösungen, denn die unterschiedlichen Quarantänebestimmungen, die derzeit noch gelten, verhinderten einen Neustart des Tourismus, heißt es.
Der Bericht von der virtuellen internationalen Tourismusbörse von Roman Warschauer. Seit fast 15 Jahren ist Joachim Löw Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, eine Ära, die nach der Europameisterschaft in diesem Sommer aber zu Ende gehen wird. Heute hat der Deutsche Fußballbund auf seiner Website verkündet, dass Löw um eine Auflösung seines Vertrags nach der EM gebeten hat. Raphael Späth aus der Sportredaktion, ist das ein überraschender Rücktritt?
Also der Zeitpunkt schon, der Rücktritt an sich jetzt nicht unbedingt. Es gab ja schon seit dem schlechten Abschneiden bei der WM 2018 in Russland viele Forderungen nach seinem Rücktritt und immer wieder heftige Kritik. Der DFB hatte Löw seitdem aber immer wieder das Vertrauen ausgesprochen. Löw wollte ja auch einen Umbruch einleiten mit einer neuen Generation von Spielern, aber trotzdem war nie so wirklich eine klare Linie zu erkennen. Dazu kamen dann auch noch schlechte Ergebnisse in den letzten Jahren bei Testspielen oder auch in der Nations League. Und dann natürlich die Krönung, das 0:6 letzten November gegen Spanien. Eigentlich haben da alle schon mit einem Ende der Zusammenarbeit zwischen DFB und Löw gerechnet. Es gab auch danach immer wieder Spannungen. Trotzdem hat der DFB weiterhin an Löw festgehalten. Und jetzt also der Rücktritt nach der Europameisterschaft. Der Zeitpunkt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist trotzdem etwas überraschend. In zwei Wochen stehen ja die ersten Länderspiele des Jahres an. Und in den letzten Wochen hat er noch viele Interviews gegeben, in denen er eigentlich relativ oder nichts angedeutet hat. Wie zum Beispiel in der Sportschau im Ende Februar.
Für mich ist das natürlich jetzt auch so eine Form von einem besonderen Ehrgeiz und eine Zusatzmotivation nochmals zu entwickeln, um zu zeigen, dass wir eigentlich besser sind, wie dieses Spanien-Spiel da eben auch gezeigt hat. Für mich ist so eine Umfrage oder solche Werte jetzt eben auch ein Ansporn und das soll meinen Ehrgeiz jetzt nochmal richtig erhöhen.
Sagt Joachim Löw, angesprochen auf eine Kicker-Umfrage. Aber dieser Ehrgeiz gilt dann nur der Europameisterschaft und danach ist dann Schluss.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass es gerade auch in den letzten Monaten immer wieder Spannungen gab zwischen Löw und dem DFB. Wie hat denn der DFB auf die Entscheidung von Löw jetzt reagiert?
Sehr dankbar. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Löw kann eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen und dann doch noch mit einer positiven Bilanz zurücktreten. Und der DFB, der hat jetzt natürlich viel Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Der beliebteste Kandidat oder der Favorit auf eine Nachfolge war Jürgen Klopp in den letzten Monaten und Wochen. Der trainiert ja momentan den FC Liverpool in England, wurde in der letzten Saison auch Meister. Aber heute hat Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz schon deutlich gemacht, er wird in diesem Sommer nicht der Nachfolger von Joachim Löw.
Über den angekündigten Rückzug von Fußballtrainer Joachim Löw hat uns Raphael Späth aus unserer Sportredaktion berichtet. Vielen Dank dafür. Und der Rücktritt von Joachim Löw ist auch Thema eines unserer Kommentare um 19.05 Uhr. Außerdem kommentieren wir den Integrationsgipfel und die Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Das waren die Informationen am Abend. An diesem Abend mit diesem Programmhinweis verabschiedet sich hier Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und Ihnen noch einen schönen Abend.